Ich habe immer Herausforderungen gesucht. Ich glaube, auch im Ruhestand darf man versuchen, was zu bewegen, was zu bewirken. Und das war das Grundprinzip meines Lebens. Versuch, was zu bewegen, versuch, was zu bewirken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SEZ trifft. Ich spreche heute mit Gesundheitslandesrat Hubert Messner, langjährigen Primar der neugeborenen Intensivstation im Krankenhaus Bozen. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Messner, vielen Dank für Ihre Zeit.
Guten Morgen.
Hubert Messner ist 71 Jahre alt, er ist mit seinen 8 Geschwistern in Vilnius aufgewachsen und hat die Mittelschule am Johanneum in Dorf Tirol besucht, danach das Gymnasium am Vinzentimonum in Brixen. Medizin studiert hat er in Innsbruck, in Modena Kinderheilkunde und wurde in Mailand, Graz, Toronto und London zum Neonatologen ausgebildet. Dann übernahm er die Neonatologieabteilung in Bozen und baute sie zu einer der renommiertesten in Europa aus. Im Laufe seiner Karriere betreute er etwa 15.000 Frühchen und kranke Neugeborene. Mit seinem Bruder Reinhold Messner nahm Hubert Messner als Expeditionsarzt außerdem an mehreren Expeditionen teil und durchquerte unter anderem die Eiswüsten Grönlands. 2018 trat er in den Ruhestand und engagierte sich dann für soziale Projekte. Vor 2 Jahren kandidierte er als parteiloser Kandidat für die Landtagswahl und erhielt mehr als 30.000 Vorzugsstimmen. Seit 2024 ist er Gesundheitslandesrat. Herr Messner, wir sprechen heute über Ihre Karriere, über die Expeditionen, an denen Sie teilgenommen haben und über die Frage, wieso Sie jetzt nicht einfach Ihren Ruhestand genießen. Das interessiert wahrscheinlich den einen oder die andere. Beginnen wir aber ganz von vorne. Mich würde interessieren, wussten Sie immer schon, dass Sie Arzt werden möchten?
Ich wusste eigentlich schon in der Oberschule, im Lyzeum, dass ich eigentlich Medizin studieren möchte. Wollte aber zunächst meine sportliche Karriere weiter ausbauen und in einem zweiten Moment dann Medizin studieren, zuerst Sportstudium machen, Medizin studieren, hatte dann eine schwere Verletzung und habe sofort mit Medizinstudium begonnen.
Welche Art von Sport haben Sie da gemacht?
Ich war Leichtathlet in Südtirol, also besonders, sei es im Winter klarerweise, die Läufe in den Wäldern, aber besonders auf der Piste 1500, 5000 Meter. Und hatte wirklich eine Karriere für mich, oder so jedenfalls dachte ich, und habe mich schwer verletzt.
Das war sicher ein einschneidendes Erlebnis. Wie haben Sie das verdaut?
Es war sicher ein einschneidendes Erlebnis. Das hat mich nicht davon abgebracht, trotzdem dann nach 1-2 Jahren, wenn ich wieder gesund war, Sport zu betreiben, dass ich wirklich über die letzten Jahre gemacht habe. Das für mich sehr, sehr wichtig war, Sport als Ausgleich. Aber ich habe mich deshalb auf das Medizinstudium gestürzt, und eine ganz neue Herausforderung darin gefunden.
Wieso haben Sie sich für die Kinderheilkunde und dann für die Neonatologie, also Neugeborenenmedizin, entschieden?
Kinderheilkunde war eigentlich etwas, was so langsam herangereift ist während des Medizinstudiums. Das hat auch viel zu tun, mit welchen Leuten man zusammenkommt, während des Studiums, besonders während der Praktikumzeit. Neonatologie war dann ein Zufall, weil einfach dort Personal fehlte damals, es noch ein sehr junges Fachgebiet war und mich das Ganze eigentlich von Anfang an begeistert hat und mein alter Chef mir damals gesagt, das ist dein Gebiet. Und ich glaubte, dass es wirklich mein Gebiet ist, weil ich einfach viel Potenzial darin sehe, dieses Fachgebiet zu entwickeln. Aber auch, weil das Schöne dort ist, dass dort das Leben beginnt und man merkt, welche Kraft und welche Stärke diese Kinder haben, um in diesen Intensivstationen zu überleben.
Und Sie sagen, dort beginnt das Leben, dort endet aber auch oft ein sehr frühes Leben. Wie ist es mit diesem Zwiespalt umzugehen, auch das tagtäglich zu erleben?
Das ist richtig. Man muss das auch lernen. Und das Kind, das dir stirbt, besonders mein erstes Kind, das mir gestorben ist, prägt dich wirklich. Weil man einfach der Meinung ist, dass man versagt hat. Dass man studiert hat, um Menschen am Leben zu behandeln, Menschen am Leben zu behalten. Aber ich habe gelernt, über Zeit, über viele Jahre, dass das Sterben nicht so sehr der Tod, sondern das Sterben zum Leben dazugehört, der Tod ein Endpunkt ist und dass man das ertragen, man muss es lernen zu ertragen, besonders die Stille, die entsteht, wenn ein Kind stirbt in einer Abteilung auf einer Intensivstation, die an für sich laut ist, aber da plötzlich wird es still und das muss man lernen zu ertragen. Und es war für mich sehr wichtig, später auch die jungen Ärzte, die in der Station gearbeitet haben, dorthin zu führen, dass sie das nicht als Versagen sehen, sondern als Chance zu lernen, auch mit dem Tod umzugehen.
Sie haben das erste Kind erwähnt, das Ihnen gestorben ist, wie Sie sagen. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, ein schmaler Grat, wie Sie danach laufen gegangen sind und wie der damalige Oberarzt Ihnen sagte, lieber Kollege, das ist das Leben.
Richtig. Und das ist genau das, was ich meinte. Kinder, die sterben, man darf nicht davonlaufen. Ja, man läuft am liebsten dann davon. Und noch einmal, im Sinne, dass man versagt hat. Es ist nicht so. Es prägt dich. Aber noch einmal, man lernt beim Sterben auch, diese Kinder zu begleiten. Und das finde ich extrem wichtig, die Zeit sich zu nehmen, das Kind, aber auch die Eltern in diesem Sterbeprozess zu begleiten. Sterbeprozesse, die wir in unserer Gesellschaft von uns einfach versuchen wegzuschieben. Jeder versucht das, aber als Arzt, glaube ich, ist das ganz wichtig, diese Kinder zu begleiten.
Wie verändert sich die eigene Beziehung zu Leben und Tod, wenn man das tagtäglich erlebt?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Es verändert sich effektiv ein bisschen, dieses Verhältnis zum Tod. Man baut ein Verhältnis zum Tod auf. Insofern, dass ich gelernt habe in Intensivstationen, aber auch im Rahmen meiner Expeditionen, wo es oft wirklich ein schmaler Grat war zwischen Leben und Tod, dass man das Leben wertschätzt auf der einen Seite, aber auch mit dem Tod zurechtkommt bzw. akzeptiert.
Reden wir über noch positivere Dinge vielleicht. Mit Kindern zu reden, macht dich zu einem positiveren Menschen. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Warum ist das so?
Das ist wirklich so. Ich denke, wir Erwachsenen sollten wieder ein bisschen Kinder werden. Wieso? Kinder haben eine wahnsinnige Lebensfreude. Kinder sind kreativ. Kinder sind offen gegen jegliches offen, gegen auch das Fremde offen, das wir manchmal von uns wegschieben. Und Kinder, ja, haben einen wahnsinnigen Lebensmut. Kinder wissen nicht, was Risiko ist und bewegen sich in diesem Sinn in einen Raum, der ihnen einfach viel Gestaltung bietet. Wir müssen sie nur dazu lassen.
Sie haben es geschafft, die Neonatologie in Bozen zu einer der renommiertesten in Europa auszubauen. Was war dabei Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das ist kein Erfolgsgeheimnis, sondern es war einfach viel Arbeit, viel Weiterbildung, neugierig sein. Ja, man muss neugierig sein, lieben sagen. Und versuchen, Grenzen zu verschieben. Grenzen zu verschieben, besonders an Neonatologie. Wenn ich zurückdenke, zu Beginn war 28 Schwangerschaftswoche, war noch ein später Abort. Heute beatmen wir Kinder mit der 23. Woche. Und man lernt ja zusammen auch im Team, diese Grenzen langsam nach unten zu verschieben. Man lernt auch diese Kinder viel besser kennen. Klarerweise, wir hatten dann auch die technischen Möglichkeiten und wir waren sehr gut ausgerüstet. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Ausbildung im Ausland.
War das immer Ihr Anspruch, diese Station zu so etwas zu entwickeln oder hat sich das einfach so ergeben?
Ich denke, wenn du ein engagierter Arzt bist und ich glaube vor allem ein engagierter Arzt, dann ist das das Ziel, dass du willst, in diesem Sinne, in meinem spezifischen Fallfachbereich, diese kleinen Kinder ins Leben führen, aber ein gesundes Leben zu führen, auch wenn sie sehr klein waren und man dieser Risiko, viele Risiko bzw. Komplikationen damit verbunden waren. Und das ist schon der Anspruch, den ich mir selber gestellt habe. Aber der Anspruch auch, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken in diesem spezifischen Fachbereich.
Ihr ältester Sohn ist ja auch zu früh geboren. Wie war es da, von der Ärzterolle in die Vaterrolle wechseln zu müssen, beziehungsweise wie haben Sie das geschafft?
Das war sicher nicht so einfach und ich habe einfach als Arzt funktioniert, einfach mit dem Kopf funktioniert und er hat mich wirklich vor eine sehr große Probe gestellt mit den vielen Komplikationen, die er selber hatte. Aber ich habe als Arzt funktioniert und das im zweiten Moment dann als Vater. Und das ist wirklich auch eine Gratwanderung, weil du als Vater emotional reagierst und das darfst du als Arzt in intensiven Momenten beziehungsweise in kritischen Momenten nicht sein. Und bin von Arzt dann in die Vaterrolle gefallen, aber Gott sei Dank wieder aus der Vaterrolle zurück zum Arzt und er hat sich sehr, sehr gut erholt.
Zum Glück, ja. Hat diese Erfahrung Ihre Art verändert, Ihren Beruf auszuüben?
Ich glaube nicht, dass sie unbedingt diese Erfahrung nicht verändert hat oder viel mehr verändert hat, wie ich den Beruf ausgeübt habe. Ich habe immer versucht, Eltern zu unterstützen, besonders in kritischen Situationen. Ich habe vielleicht selber erlebt, was Vatersein bedeutet, die ganze Emotionalität in diesen kritischen Situationen. Vielleicht habe ich damit den Eltern etwas mehr Unterstützung geben können, denke ich, ja, weil ich selber wusste, welche Emotionen Eltern durchmachen. Und es braucht doch nicht viele Worte, sinnlos da mit den Eltern mit Worten zuzuschütten, sondern ich glaube, es braucht doch nur eine Hand auf die Schulter und ihnen einfach dabei zu sein in diesen kritischen Situationen. Ich glaube, das war das Wertvollste für mich und auch für die Eltern.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie würden jungen Medizinerinnen und Medizinern raten, diesen Grad zwischen Leben und Tod anzunehmen. Gibt es sonst einen Tipp, den Sie an junge MedizinerInnen weitergeben möchten?
Die jungen Mediziner, wie sie jetzt kennenlernen, sind sehr engagierte junge Leute, die meiner Meinung nach viel besser wissen, was sie wollen, wie wir das damals wussten. Sie sind engagiert, sie sind sehr gut vorbereitet, aber was Emotionen betrifft, was das Leben auch an Grenzsituationen betrifft, in Stationen, ob das jetzt kleine Kinder oder große Erwachsene sind oder alte Leute sind. Ich glaube, das ist ein Erfahrungsprozess, den sie im Laufe ihrer Karriere machen müssen. Aber man muss sie dabei unbedingt unterstützen und sie nicht alleine lassen.
Wenn Sie auf Ihre Karriere in der Neonatologie zurückblicken, gibt es da noch besondere Momente, die Ihnen in Erinnerung geblieben sind? Etwas, worauf Sie besonders stolz sind vielleicht?
Es gibt viele Momente, die dir in Erinnerung bleiben und die ich jetzt oft wieder treffe auf der Straße, weil die Kinder inzwischen groß sind. Aber es sind viele Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind. Klarweise in Erinnerung bleiben ihr Kinder, die wirklich sehr, sehr kritisch waren, kaum eine Chance haben und es sehr gut geschafft haben. Und diese Kinder bleiben da sicher in Erinnerung.
Sie haben ja 15.000 Frühchen und kranke Neugeborene betreut im Laufe Ihrer Karriere. Das ist eine unglaubliche Zahl. Erinnern Sie sich da wirklich an alle oder wie funktioniert das?
Das ist genau das. Man erinnert sich an ganz spezifische Kinder. Ja. Beziehungsweise meistens in Verbindung mit den Eltern. Mhm. Mit starken Eltern, ja, die für ihre Kinder gekämpft haben. Eltern, die man über Wochen und Monate begleitet hat, klarweise Kind und Eltern, an die erinnere ich mich. Ich habe ein sehr gutes Erinnerung an Gesichtern, klarweise nicht an Namen mehr. Und viele Kinder, heute Erwachsene, stellen sich manchmal vor, erzählen ihre Geschichte. Klar, erinnere ich nicht an alle, das kann ich nicht, aber spezifisch auf jeden Fall, ja.
Das ist dann sicher auch immer wieder schön, wenn jemand auf einen zukommt und...
Ja, das ist sehr schön. Und das passiert mir letztendlich viel öfter wie früher, solange ich noch im Job war, war das nicht so. Das passiert mir wirklich sehr oft. Und ich freue mich auch darüber, auch über wenige Worte sagen, sie bedanken sich noch, sagen, das ist 40 Jahre her oder vielleicht länger. Und das gibt eigentlich die Genugtuung, wo ich nur sage, alles hast du nicht falsch gemacht.
Ja, das denke ich. Wechseln wir das Thema und schauen uns kurz den Bereich Expeditionen an. Wie würden Sie denn Ihre Beziehung zu den Bergen beschreiben?
Ich bin in den Bergen aufgewachsen und in einem idyllischen Tal damals, das für uns das Paradies war, klarerweise. Aber wir stiegen auf diese Berge, um eigentlich drüber hinwegzusehen und hatten erst gemerkt, auf den Bergen, auf den Gipfeln, dass es dahinter viele, viele andere gibt, Täler, andere Berge gibt. Und das hat uns eigentlich die Welt eröffnet. Und dann da war auf meiner Meinung zurückblickend dann das Bedürfnis, aus diesem Tal hinauszugehen.
Als Expeditionsarzt haben Sie ja Ihren Bruder Reinhold unter anderem in den Himalaya begleitet, waren auch zu zweit in der Eiswüste Grönlands und am Nordpol unterwegs. Wie lange waren Sie in deinem Schnitt weg und wie intensiv war da die Vorbereitung?
Wir haben grundsätzlich vom Plan her 3 Monate meistens weg für diese großen Expeditionen. Und die Vorbereitungszeiten waren mindestens 2 Jahre. Das war nicht nur physisch sich vorzubereiten, es ging darum, auch die Ernährung zu studieren. Was verbraucht ein Körper in der Kälte, in diesen langen, langen Reisen? Es war auch, sich mental vorzubereiten. Ich war physisch immer sehr gut vorbereitet durch meinen Sport, den ich betrieben habe. Es braucht aber zusätzlich spezifische Vorbereitungen, um Schlitten zu ziehen. Das kann man nicht von heute auf morgen. Und das waren aber die schönsten Zeiten, waren die Vorbereitungen und diese Erwartungshaltung, dann wirklich am Grönland oder an den großen Bergen zu sein.
Die Vorfreude.
Ja, die Vorfreude.
Haben Sie das parallel zum Beruf schon gemacht oder war das dann, haben Sie dann...
Ich habe das parallel zum Beruf gemacht. Ich hatte einen Chef, ich hatte auch einen Dienst, dessen diese Auszeiten so jedes zweite, dritte Jahr genehmigt hat. Und es war für mich auch wichtig, einfach den Kopf frei zu bekommen, aus diesem intensiven Arbeitsmilieu herauszukommen und wieder unter Anführungszeichen Freiheit zu genießen.
Gibt es da etwas, das Sie besonders in Erinnerung behalten haben von diesen Expeditionen oder eine, die an diese besonders gerne zurückdenken? Oder?
Es gibt viele Erinnerungen an diese Expeditionen, die ich nicht missen möchte. Es waren an für sich, alle Expeditionen hatten etwas Besonderes an sich. Eine der schönsten Expeditionen war sicher die Grönland-Expedition, wo wir von Süden nach Norden über 2200 Kilometer mit dem Schlitten, mit sehr schweren Schlitten, mit Segeln, aber auch bei relativ viel schlechtem Wetter diese Strecke zurückgelegt haben. Strecke zurücklegen, wo sie einfach, man in einen Flow gerät, wo eigentlich es zeitlos wird. Man vergisst die Zeit. Man vergisst die Räumlichkeit, weil alles weiß ist, beziehungsweise der Horizont weit weg ist. Und das Gefühl dieser Zeitlosigkeit ist vielleicht das Gefühl, das man immer wieder sucht, wenn man auf Expeditionen geht.
Das kann man sich so als Nicht-Expediteur gar nicht vorstellen, wie das 2200 Kilometer ist ja eine, allein das ist ja eine enorme Strecke und dann unter diesen widrigen Bedingungen. Haben Sie da manche auch für verrückt erklärt, dass Sie das machen, so im Arbeitsumfeld, oder?
Nein, ich denke nicht. Das war vielleicht die Sorge da von meiner Familie, auch von meinem Chef, der die Sorge hat, dass ich mir die Finger erfriere, der immer gesagt hat zu mir, du kannst das machen, aber komm ja nicht mit da vorne. Klar, weil er wusste, dann kann ich nicht mehr arbeiten. Nein, es war nicht verrückt. Es braucht nur Vorbereitung, es braucht Determination, man muss einen Fokus haben und das ist es. Du musst den Fokus haben in der Vorbereitung, auch den Fokus während der Expedition und nicht an die 2200 Kilometer denken, sondern von Tag zu Tag denken. Du bist in dieser leisen Wüste, aber das Schöne dort ist eben diese Zeitlosigkeit und eine immense Freiheit. Und man fühlt sich nicht allein in diesen großen Eiswüsten, dass der Nordpol oder Grönland oder auch die hohen Berge sind. Und es gibt da einfach wirklich ein Gefühl, beziehungsweise man merkt einfach seine Resilienz und auch seine Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass man schon als Kind gelernt hat, dass man eigentlich stärker ist, als man selber glaubt.
Sie haben eingangs gesagt, als wir über dieses Thema gesprochen haben, Sie haben das genutzt, um auch aus dem Berufsalltag wieder rauszukommen, wieder so auf Null zu schalten. War das der Hauptgrund, dass Sie das gemacht haben oder was hat Sie da dazu bewogen?
Es war sicherlich das einer der Gründe, einfach die Möglichkeit zu haben. Und ich hatte die Möglichkeit, mein Bruder Reinhold hatte, sonst hätte ich die nicht gehabt, die Möglichkeit, solche Expeditionen zu machen. Und es war nicht nur diese Möglichkeit, es war für mich auch Abenteuer. Ja? Einfach versuchen, wie bei der Arbeit, Grenzen auszuloten, nicht Grenzen zu überschreiten, sondern Grenzen zu verschieben und einfach nicht nur physische Stärke aufzubauen, sondern auch mentale Stärke aufzubauen. Und das war etwas, was ich dann in meinem Beruf klarerweise im zweiten Moment auch brauchte und umgekehrt.
Gibt es andere Dinge, die Sie für den Beruf mitnehmen konnten oder fürs Leben allgemein?
Ja, es ist sicher so, dass man einfach in diesen, sei es in der Station, sei es draußen, sich bewusst wird, wie wichtig und wie wertvoll Leben ist. Überhaupt wertvoll Leben bei kleinen Stationen, wertvoll deines eigenes Leben draußen in einem Zelt in Sturm. Merkst du, wie wirklich wertvoll das ist und wie man lernt, für das Leben zu kämpfen.
Sie selbst haben ja auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Sie sind ins eiskalte Wasser gestürzt am Nordpol. Hat Sie dieses Erlebnis verändert?
Nein, ich glaube nicht, dass dieses Erlebnis mich verändert hat. Es war ein Erlebnis, wo mir eigentlich klar war, dass es jetzt vorbei ist. Aber es war nicht etwas, wo ich jetzt Angst oder Schrecken davon hatte, sondern in dem Moment, wo ich in diesem eiskalten Wasser war, beziehungsweise ins Wasser gefahren bin, war mir klar, dass es schwierig sein wird, aus diesem Wasser herauszukommen. Aber das lernt man auch in den Vorbereitungen und durch andere Expeditionen. Ja, das kann dein Leben verändern. Und das weißt du, wenn du solche Expeditionen machst. Man geht nicht hin, umzukommen, sondern man weiß, dass das ein Risiko ist. Aber man lernt, mit diesem Risiko umzugehen. Und ich hatte keine Panik. Und das war der Grund, dass ich aus diesem Wasser wieder herausgekommen bin, klarerweise mit Hilfe meines Bruders, so wäre ich nie auf das Eis zurückgekommen.
Ich habe gelesen, dass Ihr Bruder dann mit dem Eispickel Ihre Kleidung heruntergepickt hat, weil die sofort eingefroren ist.
Das Wasser ist hier nicht so kalt, das Wasser ist nicht das Problem, es hat plus 2 Grad oder sowas.
Auch nicht Badetemperatur.
Aber heraus war es sehr kalt, weil wir minus 50 Grad hatten und du kommst heraus und klarerweise bist ein Eisbrocken. Und wir sind dann die einzige Chance, um dich zu erwärmen, war dann einfach weiterzugehen in diesem Eischaos, das geherrscht hatte. Durch die ganze Nacht in dem wahnsinnigen Sturm sind wir einfach von Eisschule zu Eisschule weiter gewandert bis am Morgen, wo es dann etwas ruhiger geworden ist und wo wir uns dann im Zelt gewärmt haben.
Sie haben ja sehr viele Geschwister. Verbindet das mit Ihrem Bruder nochmal auf einer neuen Ebene so ein gemeinsames Abenteuer?
Ich habe sehr viele Geschwister und wir haben eine sehr gute Beziehung unter uns Geschwistern. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben gelernt, frühzeitig füreinander Verantwortung zu nehmen. Klarerweise ist mit Reinhold die Beziehung eine andere, weil man von vielen Expeditionen oder in verschiedenen Reisen wirklich zusammen vieles erlebt haben, beziehungsweise uns zusammen auch in schwierigen Situationen geholfen haben. Auch wenn immer klar war von Anfang an, dass jeder für sich selber verantwortlich ist, aber nichtsdestotrotz merkte ich in kritischen Situationen, dass sich mein Bruder für den Kleinen verantwortlich fühlte.
Wie haben Sie abschalten können, abgesehen von den Expeditionen, wenn Sie abends nach Hause gegangen sind zum Beispiel?
Das ist sehr wichtig. Man muss, glaube ich, und das sage ich den Jungen erst nach, man muss unterscheiden zwischen dem, was man als Beruf macht und was privat ist. Man darf das beide nicht vermischen. Und ich habe am Abend wirklich versucht abzuschalten. Mir ist nur gelungen durch das Laufen, das ich mein ganzes Leben gemacht habe.
Sie hatten ja eine wirklich erfüllte Karriere, würde man zumindest von außen so definieren. Mit 65 haben Sie dann beschlossen, in Pension zu gehen. Und da haben Sie dann gesagt, Sie haben nachts nicht mehr immer gut schlafen können. Hat da das Laufen dann nicht mehr geholfen? Was war da los?
Das ist richtig. Und es war für mich dann der Moment zu sagen, ich muss das etwas ändern. Und zwar habe ich nachts immer so gut geschlafen, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte für meine kleinen Patienten, weil ich andere Aufgaben hatte und nicht mehr die Zeit hatte. Auch wenn ich jeden Tag meine kritischen Patienten gesehen habe. Aber ich wusste nicht den Verlauf, weil ich dann nicht mehr so viel in der Station war. Und deshalb verfolgen die diese Kinder in der Nacht. Und ich konnte das nicht mehr abschalten. Und es war für mich ein Grund zu sagen, jetzt gehe ich in Pension. Entweder komme ich zurück und mache wirklich nur mehr Arzt, oder ich gehe in Pension und habe beschlossen, in Pension zu gehen.
Konnten Sie dann das alles gut hinter sich lassen? Weil das war ja so etwas wie ein Baby, diese Station, die haben Sie groß gemacht. Kann man das einfach abschließen und sagen, ich bin jetzt weg? Oder denkt man dann trotzdem noch häufig dran?
Nein, man muss abschließen. Und ich habe immer gelernt, in meinem Leben Kapitel zuzumachen, neue Kapitel aufzumachen, das Gute mitzunehmen und aus den alten Kapiteln. Und ich hatte eine Station mit einem sehr, sehr guten Team hinterlassen und hatte keine Schwierigkeiten, mich davon zu verabschieden, weil ich wusste, dass ein neues Kapitel aufgeht.
2023 sind Sie dann für die Landtagswahlen angetreten, aus dem Ruhestand heraus sozusagen. Heute sind Sie Gesundheitslandesrat. Warum genießen Sie nicht einfach Ihren Ruhestand?
Es ist schwierig. Was heißt Ruhestand genießen? Ich war ja auch relativ jung. Ich fühlte mich noch relativ jung und habe dann nach meiner Pensionierung noch relativ viel gearbeitet. Nicht mehr in Stationen, sondern in der Fortbildung. Ich war in Ländern außerhalb Europas, um im neonatologischen Bereich Fortbildung zu machen. Und ich habe immer Herausforderungen gesucht. Ja. Und ich glaube auch im Ruhestand, dass man versuchen, was zu bewegen, was zu bewirken. Und das war das Grundprinzip meines Lebens. Versuch, was zu bewegen, versuch, was zu bewirken. Und deshalb habe ich 2023 nach langen Überlegen, und es war gar nicht so einfach, mich dazu durchzuringen, zu entscheiden, weil ich andere Projekte habe durchgerungen, ja, mich dem Wahlkampf zu stellen. Um das ging es, ja.
Das haben Sie dann sehr erfolgreich gemacht. Wie war dieses Gefühl, diese 30.000 Vorzugsstimmen, ein gewaltiges Ergebnis, dann dieses Ergebnis zu hören?
Man erwartet sich solche Ergebnisse nicht. Ich war ja in dem Sinn wirklich ein Außenseiter, überhaupt nicht so erfahren, geschweige denn, wie man Wahlkampf macht. Und man lebt im Wahlkampf in der Blase. Und ich habe mir das nie vorstellen können. Und ich sage Ihnen wirklich, ich bin am Abend schlafen gegangen, ich sage, ich will das nicht wissen. Und das war eigentlich für mich fast erschreckend, diese Zahl, weil ich mir dann sofort bewusst wurde, welche Verantwortung ich damit auf meinen Rücken geladen habe. Und meine Frau hat mich geweckt und hat gesagt, das sind 30.000, weiß der Teufel, wie viele Stimmen. Und ich habe gesagt, lass mich einfach schlafen.
Sie sind ja mit großen Ambitionen angetreten. Gehen die Veränderungen, die Sie erreichen wollen, schnell genug?
Nein. Das muss man auch lernen. Es ist keine Intensivstation mehr, sondern man muss lernen, Geduld zu haben. Politik ist zum Teil sehr mühsam, das habe ich jetzt gelernt. Und ich habe immer gesagt, von Anfang an, schon während dem Wahlkampf, Veränderung im Gesundheitswesen ist jetzt ein Marathon, ist es kein Kurzstreckenlauf. Und ich weiß, wie man einen Marathon gewinnt, den gewinnt man nach dem 30. Kilometer und nicht in den ersten 10 Kilometern. Deshalb versuche ich auch klar zu machen, man braucht Zeit zu arbeiten, man braucht Zeit, um Veränderungen anzustoßen, um Veränderungen dann auch zu begleiten. Und das ist das Ziel, das ich habe, in 5 Jahren sagen zu können, es hat sich wirklich was zum positiven Gesundheitswesen Südtirol verändert.
Also wenn wir beim Marathon bleiben, glauben Sie, dass ganz zum Ende der Legislatur am meisten passieren wird?
Ich glaube, dass man am Ende der Legislatur sehen muss, was die Jahre vorher gebracht haben für das Gesundheitswesen.
Gibt es etwas, das Sie verzweifeln lässt manchmal an der politischen Arbeit?
Verzweifeln lässt mich gar nichts. Aber was mir für mich mühsam ist, die Entscheidungsprozesse. Die Entscheidungsprozesse, die einfach sehr mühsam sind, verständlicherweise in einem demokratischen System. Aber für jemanden, der auf Intensivstationen gearbeitet hat, schnelle Entscheidungen treffen muss, ist das für mich manchmal sehr mühsam. Und diesen Entscheidungsprozessen hinterherlaufen zu müssen, bis sie wirklich so weit sind, dass die Entscheidung steht.
Da möchte ich kurz nachhaken. Ich finde es immer ganz interessant, diese Entscheidungsfindungsprozesse, gerade bei Menschen mit Ihrem Erfahrungswert. Was würden Sie da anderen raten, die manchmal vielleicht Entscheidungsschwierigkeiten haben? Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen?
Entscheidungen trifft man mit Erfahrungswerten, die man hat, mit Wissen, das man hat. Und ich sage einfach, man muss sich Entscheidungsprozesse nicht einfach blind treffen, sondern muss sich so weit sein, dass man alle Entscheidungen auch hinterfragt. Ist das richtig, was ich mache? Und auch Entscheidungsprozesse nicht einfach durchboxen, weil ich das entschieden habe, sondern auch klarerweise reflektieren über Entscheidungsprozesse, aber entscheiden, früher oder später.
Nichts auf die lange Bank schieben. Ich habe eine letzte Frage noch. Ist nach dieser Legislatur Schluss?
Die Legislatur ist noch lange, deshalb will ich dazu gar nichts sagen. Ich möchte diese Legislatur wirklich mit diesem Team, das ich hier auch habe, wie es in der Station hatte, wirklich so viel wie möglich noch arbeiten, dass etwas wirklich bewegen. Und wir werden uns in 3 Jahren, 4 Jahren, wenn das zu Ende ist, in 3 Jahren drüber wieder mähen. Ich brauche die Zeit dann nach dieser Phase wieder zu reflektieren, was will ich wirklich, will ich weitermachen, will ich was anderes machen. Das Leben hoffentlich gibt mir die Möglichkeit, auch noch was anderes zu machen.
Also Sie haben noch viele Pläne.
Ich habe noch Pläne, ja.
Wir stellen unseren Gästen zum Schluss immer ganz kurze Fragen, 3 nämlich, und bitten um ebenso kurze Antwort. Bitte vervollständigen Sie diesen Satz. Das Leben ist für mich?
Das Leben ist für mich Glück.
Wenn Sie eine Sache am Sanitätsbetrieb mit einem Fingerschnips ändern könnten, welche wäre das?
Die Wartezeit.
Und Ihr liebster Gipfel?
Ich denke, das bleibt immer noch meine Geißelspitze.
Herzlichen Dank, Herr Mesner, für Ihre Zeit.
Ich bedanke mich.
Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder besuchen Sie uns gerne online unter swz.it. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.